Torben hat sich auch was rausgesucht als Kochrezept, was jetzt auch, naja, es ist doch relativ alltäglich, aber wird vielfach unterschätzt, glaube ich, oder Torben?
Ich denke schon und ich denke, es lohnt sich zumindest einmal drüber zu reden. Es ist tatsächlich eine kombinierte Pharmatherapie des Monats und Kochrezept, weil es so ein bisschen um beides geht. Es geht nämlich um perioperatives Steroidmanagement. Die Dauertherapie mit Glukokortikoiden ist ja ein etabliertes Konzept für eine ganze Reihe von Erkrankungen. Ich denke da an chronisch entzündliche Erkrankungen wie Asthma, COPD, rheumatologische Erkrankungen, Maskulitiden, das sind ja irgendwie auch rheumatologische Erkrankungen, Immunsuppression nach Transplantation, um nur die wichtigsten zu nennen, ja. Patienten unter Glukokortikoid-Dauertherapie können eine sekundäre Nebenniereninsuffizienz entwickeln. Gerade im Rahmen des perioperativen Stresses sind diese Patienten dann aber zumindest potenziell gefährdet, eine manifeste Addison-Krise zu entwickeln. Aber wann müssen wir nun handeln und wenn ja, wie viele? Nein, also wenn ja, wie? Ja, diese Frage, die stellt man sich im OP vielleicht häufiger. Einige Krankenhäuser haben dazu SOPs, bei anderen Krankenhäusern wird das gar nicht behandelt. Auch bei größeren habe ich das schon gehört und erlebt und deswegen habe ich mich mal auf die Suche gemacht, Evidenz dazu zu finden, wie man sich jetzt verhalten sollte. Aber bevor wir über die Evidenz reden, reden wir erstmal über die Physiologie. Es gibt, wir gehen zurück in die Vorklinik, es gibt die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Rindenachse oder auch Stressachse genannt. Und das ist ein mehr oder weniger komplexer Regelkreis, der viele Prozesse in unserem Körper beeinflusst. Verdauung, Immunsystem, Stimmung, Gefühle, Sexualität und aber auch Energiespeicherung und Verwendung wie Gluconeogenese, Glykogenolyse, Katecholaminproduktion und auch Katecholaminwirkung. Der Hypothalamus produziert dabei das CRH, also das Corticotrope-Releasing-Hormon oder Corticoliverin, welches die Hypophyse stimuliert. Dieses produziert, also die Hypophyse ihres Zeichens, produziert dann ACTH, also das Adrenokortikotropin oder auch adrenokortikotropes Hormon, deswegen ACTH, das dann das Signal an die Nebennierenrinde gibt und die Nebennierenrinde produziert dann ihres Zeichens Cortisol. Cortisol führt dann aber zu einer negativen Hemmung des Hypothalamus und der Hypophyse und somit zu weniger CAH und ACTH und somit dann zu weniger Cortisol.
Also habe ich das geliebt, dieses Thema.
Also eine negative Rückkopplung. Für alle, die das jetzt verwirrend fanden, ich habe euch das nochmal aufgemalt. Guckt einfach in den Artikel rein, dort seht ihr das nochmal. Ja. Für Anästhesisten ist das Ganze insofern besonders interessant, dass Cortisol auch eine Modulation der Beta-Rezeptoren und damit zu einer erhöhten Katecholaminwirkung führt und somit essentiell für den Gefäßtonus und das Cardiac Output ist. Mhm. Das ist in Studien sehr gut belegt. Wie ist jetzt die Pathophysiologie der Nebennierenrindeninsuffizienz? Bei Patienten mit einer Glukokortikoid-Dauertherapie kommt es durch das exogen zugeführte Hormon zu einer Blockierung des CRH und ACTH. Negative Rückkopplung, haben wir vor einer Sekunde drüber geredet. Dies wiederum führt aber zu einer Atrophie der Zona fasciculata in der Nebennierenrinde und somit zu einer verminderten Cortisolproduktion. Also im Endeffekt ist die Nebennierenrinde so ein bisschen wie ein Muskel. Man benutzt ihn nicht und sie atrophiert. Das ist die häufigste Form der Nebennierenrindeninsuffizienz. Anders als bei den primären Formen ist das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System, also das RAS-System, intakt, weil es in dem Fall hauptsächlich wirklich die Zona fasciculata, also das Cortisol, betrifft. Patienten mit einer Glukokortikoid-Dauertherapie sind also aufgrund der verminderten Cortisolproduktion gefährdet, eine Addison-Krise entwickeln, weil sie, wenn sie Stress haben, unter einer OP fehlen uns leider ein Großteil dieser Symptome. Und das Einzige, was bleibt, ist eigentlich die Volumen- und katecholaminrefraktäre Hypotension, um so einen Patienten zu identifizieren, wenn er zusätzlich eine Dauertherapie an Glukokortikoiden hat. Erschwerend wird, dass wir die Schwellendosis am liebsten kennen würden, aber die ist leider nicht ganz eindeutig. Das Risiko steigt mit Dauer und Dosis der Therapie, das kann man sagen. Zum Beispiel kann ein Patient aber mit einer durchaus höheren Tagesdosis von 20 bis 30 Milligramm bereits nach wenigen Tagen Prednisolon. Du hast absolut recht, Prednisolon. Bereits nach wenigen Tagen eine verminderte Produktion aufweisen, während ein Patient mit 5 Milligramm wahrscheinlich nie eine verminderte Produktion aufweist, auch wenn er das über viele Jahre nimmt. Ich habe euch aufgrund der verschiedenen Glukokortikoid-Potenzen eine Äquivalenztabelle in den Beitrag geschrieben. Prednisolon ist erstmal hier mein Standard und alles andere lässt sich dann danach umrechnen. Es gibt biochemische Tests, man kann das Cortisol zum Beispiel messen im Blut, das macht relativ wenig Sinn, weil es relativ stark dazu noch einem zirkadianen Rhythmus unterliegt und weil mehrere Studien leider gezeigt haben, dass es kein Ausmaß, keine Aussagekraft auf die OP-Komplikationen hat, je nachdem, was man da misst. Ja, wie machen wir die Therapie? Wir Anästhesisten müssen in dem Fall einfach eine relativ, ja, sagen wir mal, schwierige Entscheidung treffen. Riskieren wir eine sehr, sehr seltene oder zumindest seltene, aber potenziell tödliche Komplikation oder geben wir unnötig hochdosiert Glukokortikoide? Ja. Verkompliziert wird diese Situation dadurch, dass die Studienlage einfach wirklich schlecht sind. Die meisten Studien sind klein. Wir reden hier über ungefähr 20 Patienten und die Patientenauswahl, Art des chirurgischen Eingriffs, Art der Anästhesie, das klinische Outcome sind komplett uneinheitlich, sodass es wirklich, wirklich schwer ist, da irgendeine Aussage zuzutreffen. Besonders weil dann auch noch der Zeitpunkt der Steroidgabe von bei Einleitung bis bei Schnitt und erst am Ende der OP komplett unterschiedlich war. Die Dauertherapie mit Glukokortikoiden erhöht per se schon Wundheilungsstörung, Immunsuppression, also Superinfektionen, Hyperglykämie und tatsächlich auch psychiatrische Komplikationen wie Psychosen. Inwiefern jetzt die zusätzliche Stressdosis das Ganze verschlimmert, lässt sich auch quasi aus den Studien nicht raus extrapolieren, sodass wir eigentlich auch gar nicht so richtig sagen können, inwiefern schaden wir mit dieser Stressdosis. Es gibt eine relativ aktuelle Zusammenfassung, die ich auch verlinkt habe. Und hier wird festgestellt, dass der Schaden durch eine Addison-Krise wahrscheinlich den Komplikationen durch die Glukokortikoidgabe überwiegt, sodass wir eher Glukokortikoide geben sollten. Ja? Was man mit einiger Sicherheit sagen kann, will ich euch jetzt sagen und danach die Empfehlungen, wie sie mir am schlüssigsten erscheinen und auch in den aktuellsten Publikationen, wie es empfohlen wird. Mit Sicherheit sagen kann man, präoperative Plasmamessungen sind kein Prädiktor und machen keinen Sinn, die Schwankungen sind einfach zu groß. Die normale Tagesdosis, egal ob wir jetzt die Schwellendosis überschreiten oder nicht, sollte am Morgen vor dem Eingriff auf jeden Fall eingenommen werden, um den Patienten nicht noch in ein zusätzliches Defizit zu bringen. Und im Weiteren sollten wir die Patienten nach ihrem Risiko für eine Nebenniereninsuffizienz in drei Gruppen einteilen. Zum einen die Low-Risk-Gruppe, das ist Glukokortikoid-Therapie kürzer als 3 Wochen. Also alles, was unter 3 Wochen ist, ist die Dosis komplett egal. Da funktioniert die Nebennierenrinde noch, da ist der Muskel noch gut intakt. Weniger als 5 Milligramm Prednisolon, da ist die Dauer komplett egal. Die sind immer in der Niedrigrisikogruppe. Und weniger als 10 Milligramm an jedem zweiten Tag. Das scheint irgendwie ein Therapiekonzept zu sein, weil es explizit so erwähnt wurde. Ja. Dann gibt es die High-Risk-Gruppe. Mehr als 20 Milligramm Prednisolon über mehr als 3 Wochen und klinische Zeichen wie Cushing-Syndrom, Nebenniereninsuffizienz. Und dann gibt es die Intermediate-Risk-Gruppe. Jeder, der weder High- noch Low-Risk ist, gehört in der Intermediate-Risk-Gruppe. So, jetzt haben wir unsere Patienten klassifiziert. Jetzt müssen wir auch noch die Art des Eingriffs klassifizieren. Nämlich einmal in oberflächliche Eingriffe. Das sind zum Beispiel Zahneingriffe oder die Entnahme einer Biopsie. Kleine Eingriffe, eine Hernien-OP, eine Koloskopie, eine Abrasio, also eine Curettage oder Handchirurgie. Mittelgroße Eingriffe, zum Beispiel Gefäß-OPs an der unteren Extremität, Kniegelenk oder Hüftgelenks Einbau, also Endoprothetik, genau, Cholezystektomie, Kolonresektion oder eine Hysterektomie. Und dann gibt es noch die große Chirurgie, das ist Ösophaguschirurgie, ganze große Teile des Dickdarms raus, also Protokolektomie oder so.
Aber auch die Geburt, ne?
Auch die Geburt, ja. Dann aber natürlich auch Herzchirurgie, alles was irgendwie Oberbauch, Wippel, Leberchirurgie und Polytrauma. Und je nachdem können wir jetzt die Patienten einteilen in, genau, bei der Oberflächenchirurgie brauchen die einfach nur ihre Tagesdosis, egal in welche Risikogruppe sie reinfallen. Mhm. Bei der kleinen Chirurgie brauchen sie nur ihre Tagesgruppe. Wenn sie niedrig Risiko sind, dann machen wir nicht mehr. Wenn sie Hochrisiko sind, dann geben wir 50 Milligramm Hydrocortison vorm Schnitt und dann 25 Milligramm alle 8 Stunden über 24 Stunden Hydrocortison. Ja. Bei der mittelgroßen machen wir das im Endeffekt genauso. Und bei der großen Chirurgie müssen wir jetzt mit der Dosis hochgehen. Da geben wir 100 Milligramm Hydrocortison vorm Schnitt und danach geben wir 200 Milligramm über 24 Stunden. Und danach halbieren wir das. Das heißt, wir geben am ersten Tag 200 Milligramm über 24 Stunden, am zweiten Tag 100 Milligramm über 24 Stunden und am Tag danach können wir dann wieder auf die normale Tagesdosis zurückgehen. Ja, das ist aber nur für die Hochrisikopatienten. Für die Niedrigrisikopatienten machen wir immer nur die normale Tagesdosis und mit den Intermediate-Patienten lassen sie uns alleine. Da sagen sie, wir müssen klinisch entscheiden,
wie es sein soll.
Ich würde tatsächlich dazu neigen zu sagen, ich mache erstmal nichts und gucke, ob die Hypotension und so entwickeln. Ich meine, die Mittel, die Moderate, das ist, sind ja schon Eingriffe, die auch ein bisschen länger dauern. Da kann man sich den Patienten auch erstmal angucken.
Aber du musst es halt auf dem Schirm haben, ne?
Genau, du musst es auf dem Schirm haben. Das ist auch das, was ich aus dieser wirklich unübersichtlichen Gemengelage an Studien mitnehme. Es ist eine seltene Komplikation, aber wenn sie auftritt, ist sie potenziell lebensbedrohlich. Hochrisikopatienten, also mehr als 20 Milligramm Prednisolon über mehr als 3 Wochen, brauchen eine Stressdosis und danach auch noch über 2 Tage eine weitere Dosis.
Ja.
Wir müssen die Tagesdosis weitergeben, egal bei welchem Patienten. Und ja, ich glaube, das ist so das Wichtigste, was ich daraus mitgenommen habe.
Ja, es ist ja auch wie so ein ominöses Ding, ne? Also man hat es ja immer auf dem Schirm, dass man da Hydrocortison substituieren muss. Aber so ein richtiges Schema ist schwierig. Natürlich gibt es SOPs in vielen Kliniken, wie man es denn nun machen soll. Ich weiß gar nicht, ob es bei uns eine gibt tatsächlich. Ich mache das nach einer alten SOP, die ich kenne. Du wahrscheinlich auch.
Ja.
Und bisher bin ich damit gut gefahren. Aber es ist schön, dass du es mal beleuchtet hast, Tom.
Genau. Und wo man sich tatsächlich immer mal fragen sollte, weil das ja nicht nur für OPs zutrifft, also dass jetzt, wenn ich einen Patienten mit einer unklaren Hypotension habe, nach Trauma, aber auch im septischen Schock, das Ganze ist ja auch auf den septischen Schock übertragbar, dann muss ich mir und der hat eine Glukokortikodauertherapie, dann muss ich mir überlegen, könnte da vielleicht eine Nebennierenrindeninsuffizienz mit im Raum stehen?
Absolut. Das ist was, ja, was man immer als Differentialdiagnose mit
Und auch wenn.
Auch wenn die Vigilanzminderung zum Beispiel dabei ist, ne? Ja. Sondern auch als Differentialdiagnose im Hinterkopf haben. Ist halt schwierig und ist halt dann ein Therapieversuch, muss man sagen, weil anders wirst du es nicht rausfinden.
Genau, aber normalerweise bin ich ja eher kein Freund von Cortison, zum Beispiel im Schock. Man muss sagen, wenn ich Hinweise auf eine Nebenniereninsuffizienz habe, dann muss man das vielleicht, also nicht nur vielleicht, dann sollte man das doch erwägen.
Ja.
Gut. So viel zur perioperativen Steroidmanagement. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Für mich war die Recherche zu dem Thema sehr, sehr spannend.
Aber es ist natürlich auch so ein Grundlagenthema, aber auch gerade für Berufsanfänger in der Anästhesie ist das, was ich immer wieder sehe, woran nicht gedacht wird.
Ja, ich habe euch das Ganze auch nochmal aufgeschrieben und da kann man das nochmal nachlesen mit Äquivalenztabelle und dem Regelkreis und alles. Ja.
Sehr, sehr gut. Und jetzt kommen wir zum nächsten Bier.